war vor dem jüdischen Passafest. Zur abendlichen Stunde sitzen Jesus und die Jünger zusammen. Es sollte das letzte Mal sein, dass sie zusammen essen und miteinander so inniglich reden würden. Es sollte das letzte Abendmahl werden. Nur Jesus weiß, dass seine Stunde gekommen ist. Die Jünger wissen es nicht. Und so ist es in unserem Leben. Wir wissen nicht, wo wir uns gerade in unserem Leben befinden. Und so war es auch bei den Jüngern. Sie wussten nicht auch, und obwohl es Jesus ihnen sagte, konnten sie es nicht glauben, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie zusammen essen und trinken. Und Jesus redete in dieser Stunde ganz inniglich zu ihnen. Er redete vom Vater, er redete vom Weg, den sie miteinander gegangen waren und von dem Weg, der noch bevorstand. Er redete von der Liebe, die sie verband. Und er redete von der Sendung, mit der er in der Welt war, und der Sendung, die sie nun aufnehmen und in die Welt hineintragen soll. So saßen sie zusammen. Jesus wusste es, aber die Jünger wussten es nicht, dass es das letzte Abendmahl sein soll. Und als Jesus Stunde um Stunde geredet hatte, da schließlich hob er die Augen auf zum Himmel und er betete dieses wunderbare Gebet, das im Johannesevangelium im Kapitel 17 überliefert ist. Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist ein Gebet, dass Jesus spricht. Er betet und er bittet inniglich für die Seinen. In der kirchlichen Tradition wird dieses Gebet seit Clemens von Alexandrien das hohe priesterliche Gebet Jesu genannt. Warum? Weil Jesus hier wie ein Hohepriester bittend vor Gott tritt und alles hinter sich versammelt, was zu ihm gehört. Die ganze Gemeinde, all die Seinen. Er bittet für Gott, für sie, dass Gott sie in seinen Händen hält und bewahrt. Aber Jesus tut noch etwas anderes. Und das dürfen wir auch tun, wenn es Jesus schon tut. Er bittet für sich selbst. Ja, auch Jesus bittet zum Vater für sich selbst. Er bittet, dass der Vater ihn verherrlichen möge. Dass dann, wenn sein Weg bald vollendet sein wird auf dieser Erde, dass er ihn aufnimmt in die Herrlichkeit des Vaters. Herrlichkeit, das ist ein ganz wichtiges Wort, das dauernd vorkommt in unserem Gebet, das wir gehört haben. Herrlichkeit, verherrlichen. Wir kennen es aus der Bibel, es ist ein Urwort der Bibel. Geheimnisvoll und schön, aber was soll es eigentlich bedeuten? Schon im Alten Testament kommt es oft vor, Herrlichkeit. Das heißt im Hebräischen Kavod. Hören Sie das? Kavod. Da ist Gewalt. Da ist Kraft, da ist Macht, da ist Schwere, da ist Gewicht, Kavod. Sie müssen erstmal ein Wort erfinden, das so viel Schwere in sich drin hat, Kavod. Und das soll es auch heißen, es soll heißen Gewicht, wie das Erz, so schwer. So schwer ist etwas und wenn etwas schwer ist, dann kann man es nicht wegdrücken. Geht nicht weg, es bleibt. Kein Feind kann es bezwingen. Und das ist das, was man Israel von Gott ausgesagt hat. Er ist kavod. Groß und schwer, man kann ihn nicht wegrücken, er bleibt. Und wenn alles sich wandelt auf der Welt, er und einer bleibt doch bestehen und hat Bestand und herrscht über alles. Und alles prallt an ihm ab. Und das ist Gott, der Herr. Im Griechischen, die andere Sprache unserer Bibel, im Neuen Testament, heißt es Doxa. Hören Sie das, was einen ganz anderen Klang hat? Eigentlich soll dasselbe gemeint sein, aber jetzt wird eine neue Nuance, ein neuer Aspekt von Gottes Macht durch dieses Wort zum Ausdruck gebracht. Doxa. Herrlichkeit. Glanz. Leuchten. Wenn man Menschen sterben sieht, sieht man das manchmal. Doxa. Glanz. Manchmal sieht man es. Dass sie hineingehen in dieses Licht Gottes, in dieses Schein, in dieses unglaubliche Leuchten, von dem jedes irdische Leuchten nur ein Abglanz ist. Griechische Bibel, das Neue Testament, spricht von Gott als dem, der herrlich ist, weil er hell und leuchtend ist, weil ihm die Doxa zukommt, das Helle. Auch das ist ein wunderschönes Wort und es ist nicht wunderbar, dass wir beide haben. Kavod und Doxa, beides, das eine hält uns fest, das andere hebt uns hinauf und beide führt uns zu dem hin, was Gott ist, herrlich, ein Herr. Und wenn man sich einem Herrn nähert, was empfindet man dann? Ehrfurcht, sagt die Bibel. Ehre, Furcht, aber auch große, zu tiefe Freude, dass wir diesem Herrn, der ein guter Herr ist, gehören. Wenn Jesus also in diese Herrlichkeit eingeht, dann steht uns beides bevor, Freude und Ehrfurcht. Ich kenne kein Bild, das das mehr in sich vereint hat, wie das Bild von Matthias Grünewald auf dem Isenheimer Altar. Die meisten von Ihnen haben sie sicherlich gesehen. Es zeigt den auferstandenen Christus, wie er in die Herrlichkeit Gottes eingegangen ist. Und das wird so verdeutlicht. Eine Sonne um ihn herum. Die Sonne der Gerechtigkeit, die wir besingen, die Herrlichkeit wird als eine Sonne um sein Haupt dargestellt. Und um diese Sonne herum ist dann das ganze Weltall mit den Sternen. Das soll heißen, der gerade eben auferstandene, man sieht unten noch die Gräber, die aufgebrochen sind, der gerade eben auferstandene ist nun auferstanden zur Herrlichkeit Gottes. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und Grünewald hat ihn nun so gemalt, dass dieser Jesus die Hände so ausbreitet, macht das genau, Grünewald macht so, so ausbreitet, man sieht an den Händen die Wundmale, die Christus als den Gekreuzigten zeigen. Und man sieht, diese Haltung ist wie am Kreuz, ausgebreitet, unser Kreuz ist ein bisschen anders, aber so haben wir es ja normalerweise, der Kreuzbalken, so hängt er dran, aber es ist gar kein Kreuz mehr da. Wenn das Kreuz weg ist, dann wird diese Haltung, mit der Christus am Kreuz hängt, zur Segenshaltung. Zu der Haltung des aaronitischen Segens, den das ganze Volk seit alten Tagen kennt. Es wird zur Siegergeste. So wie Christus am Kreuz hängt, wird es zur Siegergeste. Er ist der Sieger, erweist sich als der Sieger und der Herr über Leben und Tod. Und Grünewald hat diesen Christus mit schlohweißen Haaren gezeichnet. Mit dem Übertritt in die Herrlichkeit Gottes kriegt er schlohweiße Haare. Warum? Grünewald deutet damit an, dass jetzt die Einheit völlig da ist. Christus, der Sohn, ist mit dem weißen, alten Vater verschmolzen zu einer Person. Der Richter und Retter, sie sind eins. Der Herr der Welt, sie sind eins. In diesem auferstandenen, in die Herrlichkeit aufgegangenen Christus. Und wir bekennen es so auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er richten. Die Lebenden und die Toten. Also, das heißt es, in die Herrlichkeit aufgehen. Zum Herrn werden, mit Gott eins werden, zum Herrn über Leben und Tod und auch zum guten, segnenden Richter werden. Christus richtet die Welt, indem er sie segnet. So wird es in einem Lied im Gesangbuch besungen. Ein Gebet ist es also, ein Gebet, dass er das vollenden möge, was von Anbeginn der Erde vorherbestimmt ist. Christus kommt von Vater und er geht hin zu ihm und er wird zum Herrn der Welt und Richter. Und noch etwas anderes steht in diesem hohenpriesterlichen Gebet. Es ist die Übergabe des Testamentes an die Seinen. Auch so müssen wir es lesen. Den Jüngern wird Christi Testament übergeben. Jesus geht aus dieser Welt und so machen das Menschen ja auch. Wenn man aus dieser Welt geht, lässt man etwas zurück. Und einer muss es aufnehmen oder mehrere müssen es aufnehmen und müssen nun das Übergebene weitertragen. So ist es auch mit den Jüngern. Sie erhalten das Testament, den Auftrag und sie sind Erben. Und was erben sie nach dem Johannesevangelium, Kapitel 17? Sie erben das ewige Leben. Eben dazu ist der Sohn in die Welt gekommen, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, dass sie das ewige Leben erben sollen. Das haben wir ja schon oft gehört, das ewige Leben. Aber können wir es uns eigentlich vorstellen? Trauen wir uns, uns irgendetwas vorzustellen? Das Erste, was wir wahrscheinlich antworten würden, es ist Ruhe. Es ist Schlafen. Alle Unruhe, die uns im Leben quält, hat nun ein Ende. Und das ist gewiss so. Die Unruhe, die hat ein Ende. Es tritt Frieden ein. Aber ist es ein Grabesschlaf? Ist es ein betäubtes, bewusstloses Sein, in das wir hineingehen, was mit ewigem Leben gemeint ist? Ich glaube, das können wir nur ertragen zu hören, dann, wenn wir so richtig müde sind. Dann denken wir, es ist gut. Jetzt irgendwann muss auch mal Ruhe sein, irgendwann müssen wir auch mal schlafen. Und irgendwann wird es auch im Leben so sein, dass man wirklich mal seine Ruhe haben will. Aber wenn man ausgeschlafen hat, am Morgen und der frisch ist, und einer erzählt einem, das ewige Leben, das soll ein Schlafen sein, ein ewiger Tod, das kann nicht das ewige Leben sein. Da wehren wir gegen uns, da spüren wir, das Leben hat doch viel mehr zu bieten, als das Schlafen, so schön das Schlafen ist. Da gibt es doch so viel Wunderbares. Sollte das nicht ein Vorgeschmack, auch ein Vorgeschmack sein dürfen auf das ewige Leben, so wie ein guter Schlaf? Darf nicht alles, was in dem Leben gut ist, ein Vorgeschmack sein, ein gutes Schlafen, aber auch ein gutes Fitsein? Könnte das ewige Leben nicht auch das bedeuten? Menschen und Christen in früherer Zeit haben sich das einfach erlaubt. Sie haben sich alles, was schön ist und gut ist, erlaubt vorzustellen, dass das zum ewigen Leben gehört. Die schönsten Gärten, die schönsten Kirchen, die prächtigsten Gebäude, die schönste Zusammensein mit den Menschen, ein Wiedersehen, so haben sie es sich vorgestellt. Und wir Heutigen, wir trauen uns, das nicht mehr zu sagen. Wir denken, das können wir vielleicht unseren Kindern erzählen, aber uns selbst erlauben wir es nicht. Bilder malen, ausmalen in unserem Geist, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben, das scheint eine aufgeklärte Vernunft, ihr nicht würdig zu sein, und es ist uns ein bisschen peinlich, darüber zu reden. Vor allem, wenn wir in bestimmten Kreisen verkehren. Also das ist dann manchmal auch mutig, wenn man sagt, ich stehe zu meinem Kinderglauben, weil Kinder ja manchmal wirklich klüger sind. Ich stehe dazu, zu meiner Fantasie. Ich habe nichts Besseres als diese wunderschönen Bilder, aber die brauche ich. Und ohne sie, ja, dann hätte ich ja gar keine Vorstellung mehr. Und wäre das besser? Ich habe schon mehrfach darüber geredet, dass es oft so nur so erscheint. Dass es oft nur so erscheint, als wäre es unvernünftig. Dabei gehört zur Vernunft auch, dass wir sie treiben bis zum äußersten Rand. Und die Vernunft am äußersten Rand, wo geht die über? Sie geht über in Imagination, das haben die Alten schon gewusst. Sie geht über in Fantasie. Nicht all unsere Fantasie ist richtig, aber unsere Fantasie ist der Flügelschlag unserer Vernunft und das darf sein. Wir hören oft zu früh auf zu denken, wir müssen weiterdenken und es wagen, auch mit Fantasie in den Himmel zu fliegen. Was sagt eigentlich unser Predigttext? Johannes 17 über das ewige Leben. Er sagt auch etwas. Er sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen? In den Zustand des Erkennens versetzt zu werden, ist das ewige Leben, sagt unser Text. Gefällt uns das? Ja, das hätte Platon hätte es gut gefallen, den Griechen hätte es gefallen. Aber gefällt uns das? Denken, erkennen, das ist uns doch viel zu verkopft. Und plötzlich führen wir wieder gegen den Kopf die Fantasie ins Rennen. Erkennen soll das alles sein, das ewige Leben, nur ein Erkennen? Ja, auch hier haben wir nur das richtige Erkennen, wie es die Bibel meint, noch nicht verstanden. Auch hier haben wir zu früh mit dem Denken und Erkennen aufgehört. Was meint denn die Bibel mit Erkennen? Auch hier brauche ich wieder ein Wort aus dem Alten Testament. Sind es alle schon in der deutschen Übersetzung gelesen und sich vielleicht gewundert? Im Alten Testament heißt das Yada. Auch da wieder so ein Aha. Yada. Im Hebräischen wird aber dies Erkennen auch benutzt für etwas, was wir sonst oft nur mit verschämten oder mit unschönen Worten benennen, nämlich für das innigste Zusammensein von Mann und Frau. So heißt es in Genesis 4,1, und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger. Erkennen soll blutleer sein und unsinnlich. Erkennen nach der Bibel ist das Leibhaftigste, was es gibt, das Innigste, was es gibt. Erkennen mit allen Sinnen, mit Leib, Seele und Geist. Das meint die Bibel mit Erkennen. Eben nicht platonisch hier was raus, sondern alles zusammen eins, das heißt Erkennen. Oder auch, wie die mittelalterliche Theologie es sagt, schauen. Schau. Erkennen wird zur Schau. Von Angesicht zu Angesicht dann, wenn die Seelen Gott gegenübertreten. Dahin streben wir zur Visio Beatificia, zur Gottesschau. Visio Beatifica, Gottesschau. Wir wollen werden Gott schauen. So sagt es ja auch Paulus. Jetzt leben wir erst im Glauben, dann aber werden wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Ja, und wie wird es dann sein, wenn wir ihn schauen? Auch dafür haben wir wieder eine wunderschöne Erzählung im Alten Testament, die uns zeigt, was dann geschieht. Ich meine 2. Mose 24,11. Mose, Aaron, Nadab und Abihu und die 70 Ältesten, sie steigen zum Bundesschluss hinauf auf den Berg Sinai. Und jetzt dürfen sie, was bis dahin kein Mensch durfte, sie dürfen Gott sehen, sie dürfen ihn schauen. Und was geschieht dann, wenn sie das tun? Wir wissen es alle, sie aßen und tranken miteinander. Auch hier wieder, das ist eine leibliche Schau. Hier wird gegessen und getrunken, ein Mahl wird gefeiert. Spüren wir jetzt dieses Mal damals, erster Bund, zweiter Bund, was jetzt geschieht? Erkennen und eine Mahlfeier halten, jetzt geschieht es wieder. Wenn Christus seinen Jüngern seinen Bund übergibt, den neuen Bund, dann wird das beschlossen mit einer Mahlfeier. Dann wird hier ein Mahl, sie sehen Christus. Und auch das steht uns bevor. Wir werden, wenn wir denn das Erbe antreten, das ewige Leben, ebenfalls Gott schauen, Christus schauen. Und wir werden nicht abstrakt Gott sehen, sondern leibhaftig genießen. So wie bei einem Mahl mit unseren Lieben in dieser Welt. Vielleicht ist es deshalb so schön, mit Freunden an einem Tisch herumzusitzen, sich zu freuen, miteinander zu reden, die Gegenwart zu genießen, weil das genau das ist, das wunderschöne Symbol für das ewige Leben. Um einen Tisch rumsitzen, zusammen sein. Das heißt ewiges Leben. Das heißt zusammen sein und genießen, sich als Freunde erkennen, sich austauschen von Seele zu Seele und sich verstehen. Und ich glaube, es ist gut so, dass nicht nur die Franzosen ein gutes Mahl genießen können, sondern dass auch wir das können und dürfen. Eine Mahlfeier halten als Vorgeschmack auf das ewige Leben. Das also soll geschehen im ewigen Leben. Gott erkennen, aber bitteschön mit allen Sinnen. Richtig leibhaftig. Und was wird dann geschehen? Er wird uns in die Wahrheit führen, heißt es da. Endlich werden die Rätsel dieses Lebens, an denen wir täglich knobeln, gelöst sein. Wir verstehen dieses Leben nicht. Wir verstehen nicht, warum es Wartezeiten gibt, warum es Brüche gibt, warum der eine so früh gehen muss, warum der eine andere nicht gehen darf. Wir verstehen es nicht. Und das ist gut so. Wir verstehen es nicht, aber es wird irgendwann einmal in die Erkenntnis geführt werden, was das alles soll. Und das geschieht auch bei diesem ewigen Leben. Dann werden wir erkennen, wie das alles zusammenhängt, was jetzt so sinnlos erscheint. Jetzt wie ein Mosaik, das nicht zusammengefügt ist, wo es nur lose Teile gibt, die keinen Sinn ergeben. Dieses Leben erscheint uns jetzt als ein Mosaik. Aber dann, irgendwann werden wir verstehen. Dann wird sich das alles zusammenfügen wie ein wunderschönes Bild, wie ein Mosaik. Wird natürlich so sein, so stelle ich mir das vor, dass das ein oder andere Steinchen raus muss, das uns so unheimlich wichtig war, das vielleicht so golden erschien. Vielleicht ist genau dieses Steinchen an der Stelle völlig falsch. Vielleicht gehört es an eine ganz andere Stelle hin. Und wenn das dann alles sortiert ist und verrückt ist, dann gibt es das große Bild, das Mosaik. Aber nicht vorher. Schön höchstens, wenn es schon in diesem Leben schon Ausschnitte dieses Mosaikbildes zu verstehen gibt. Aber wenn es nicht so ist und es gibt viele Stunden, wo es nicht so ist, dann vertraut darauf, dass es einmal geschehen wird. Dass es einmal dieses große Mosaikbild zusammenkommt. Wir werden Gott schauen und wir werden auf unser Leben schauen. Auf unser Leben schauen als ein Mosaik. Zusammengefügt und vollkommen schön, so wie Gott es gewollt hat. Das ist das ewige Leben. Und dass wir dies erkennen lernen, dass wir erkennen lernen, dass nicht wir, sondern Gott und Jesus, unser Herr, dieses Mosaik zusammenfügt, dazu verhelfe uns Gott in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun Lied 84, 1-2. Und 5-6, O Welt, sieh hier dein Leben. Ja.